Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Charlene Rogal.
Schön, dass ihr reinhört. Und noch schöner, wenn wir uns vielleicht sehen. Das ist easy zu organisieren, wenn ihr dann kommt, zum Deutschlandfunk Nova Podcast Festival am 6. Februar 2020. Tickets gibt's auf podcastfestival.de. Und heute geht's hier im Ab 21 Podcast um Ticks und Zwänge und wie wir damit besser klarkommen. Ihr hört dazu Christian Brandes, aka Schlecki Silberstein. Er hat Spleens von sich und anderen gesammelt. Und eine Psychologin erklärt mir, ab wann eine Macke nicht mehr so harmlos ist. Mein erster Gesprächspartner ist heute Peter Wittkamp, Hauptautor der Heute Show Online. Er hat schon Gags für Jan Böhmermann geschrieben, Klaas Häufer Umlauf und für die Berliner Verkehrsbetriebe. Ich sag nur Hashtag, weil wir dich lieben. Und in diesem Jahr hat Peter ein Buch veröffentlicht über seine Zwangsstörungen. Peter, dein erster Zwang war ja ein Waschzwang. Wie hast du bemerkt, das ist mehr als ein Tick?
Einfach von der Zahl der Händewaschungen praktisch, die ich am Tag gemacht habe. Das war ganz schön viel und ich habe da gemerkt, dass da irgendwas zu viel ist, wusste aber damals noch gar nicht so genau, dass das ein Zwang ist, sondern das ist dann auch irgendwann auch wieder weggegangen und das war so ein erstes Aufkeimen, wie im Horrorfilm praktisch, wo man das Gruselige das erste Mal sieht und der Zuschauer weiß schon, okay, das ist gefährlich, aber der Protagonist hat noch nichts davon und denkt so, naja, das war jetzt eine kleine Episode und so war das ungefähr bei mir, dass ich das gar nicht so richtig mitbekommen habe, aber jetzt im Nachhinein natürlich ganz gut einordnen kann.
Wie oft hast du dir da die Hände gewaschen? Also ich glaube, ich wasche mir die auch relativ häufig.
Oh, das ging schon dann so in die 50, 60 Mal am Tag.
Und da hat man ja bestimmt auch richtig trockene Hände, oder?
Da hat man richtig trockene Hände bis zu rissige Hände. Die sind dann, ich habe da Volleyball gespielt damals noch und die sind dann auch zum Teil aufgerissen, wenn ich einen harten Ball geschlagen habe und hatten so feine kleine Blutäderchen. Das war ganz schön eklig, also es war nicht schön.
Nach dem Waschzwang, da kamen dann aber ja noch andere Neurosen dazu.
Ja, also was so mein Leben immer begleitet hat an Zwängen, ist so ein Kontrollzwang. Also das heißt nicht, dass ich andere Leute kontrollieren will, sondern dass ich immer Angst habe, dass anderen was passiert, dass das ihnen was geschehen könnte. Also nicht durch mich, sondern ich bemerke eine Gefahr und warne sie dann nicht genug davor. Also irgendwo liegt ein Stromkabel und dann muss ich kontrollieren, ist da noch Strom drauf oder den Bescheid sagen, hey, habt ihr gesehen, guck mal, eure Kinder spielen da draußen, nicht, dass da vom Stromkabel noch Strom drauf ist. Und wenn man erstmal anfängt, so Gefahren zu sehen, dann gibt es wirklich viele Gefahrenquellen im Leben und dann warne ich Leute viel zu häufig davor und schicke denen peinliche Facebook-Nachrichten und sage denen, hey, hast du gesehen, da könnte da was sein und das ist mir wahnsinnig unangenehm, aber ich habe immer Angst, dass was passiert. Ich hatte das mal irgendwo gelesen, dass das ganz junger Typ, dass das ein Nagel in Autoreifen, dass das gefährlich ist, weil dann kann der Reifen platzen und wenn man erstmal darauf achtet, also da habe ich aber angefangen, so auf Autoreifen zu gucken. Und das ist wahnsinnig schwer zu sagen, ob da jetzt ein Nagel drinsteckt oder nicht, weil da sind kleine Steinchen drin und irgendwie Dreck und das ist hoch und tief, dieses Profil. Ne? Also man kann das gar nicht richtig überblicken. Und dann habe ich wirklich immer sehr, sehr lange auf Autoreifen geguckt, auch manchmal mit der Taschenlampe. Und das ist auch so eine Ausprägung dieses wahnsinnig nervigen Kontrollzwangs.
Das stelle ich mir irgendwie auch so schwer vor, weil es ja vermeintlich erstmal auch irgendwie was sehr Nettes ist, ne, wenn du dich so um andere kümmerst. Also das ist ja irgendwie fast wie so ein Alltagsengel, also auf deine Kosten.
Ja, aber es ist einfach zu viel und man hat dann kein schönes Leben mehr. Vielleicht ja. Hilft man anderen ein kleines bisschen, aber man selber steigert sich zu sehr in diese Sachen rein und man muss dann einfach akzeptieren, dass es manche Gefahren gibt, die man einfach nicht kontrollieren kann. Das ist einfach nicht meine Aufgabe.
Bei deinem Waschzwang hast du erzählt, die sind da dann auch so richtig die Hände aufgerissen. Hast du denn zu irgendeinem Zeitpunkt mal probiert, es zu verstecken vor deinen Freunden oder vor deiner Familie oder auch im Job?
Ja, also Freundin und Familie, also Freundin wusste das schon länger, aber die Freunde wissen das erst, seit ich ein Buch darüber geschrieben habe. Und davor war das immer Verstecken, Verstecken, Verstecken. Also man weiß als Zwangskranker, nahezu egal, welchen Zwang man hat, dass man was übertrieben macht. Und im Gegensatz zu einer Psychose, wo die Leute nicht mehr so genau wissen, was ist real, was nicht, weiß der Zwangskranke immer, das ist eigentlich zu viel. Ne? Ich mach das deutlich zu häufig. Und deswegen, weil man weiß, dass es zu viel ist und weil man weiß, dass es auch peinlich ist, versteckt man das so ein bisschen wie jemand, der ein Alkoholproblem hat. Ne? Der eigentlich auch weiß, okay, morgens um 11 Uhr die erste halbe Flasche Schnaps trinken, ist nicht normal. Das ist für andere Leute nicht normal. Ich verstecke das lieber. Ne? Das wäre mir jetzt zu peinlich, jetzt einfach eine halbe Flasche Schnaps rauszuholen, die wegzuexen.
Ja.
Ich mache es im Aktenordner, verstecke ich eine Flasche oder bei mir im Klo oder so weiter. Und so ist das auch mit Zwängen. Man versteckt das, man versteckt das, man versteckt das.
Wann bist du denn da ausgebrochen? Wo war der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich brauche offensichtlich Hilfe, ich werde dir wahnsinnig, wenn ich weiterhin so Verstecken spiele?
Ich habe gemerkt, und das ist eigentlich bezeichnend für die Zwangserkrankung, dass es immer mehr wird, wenn man da sich keine Hilfe holt. Und ich habe gemerkt, dass es bei mir mehr und mehr wird und habe dann so ein bisschen gegoogelt und habe dann einen Therapeuten aufgesucht und bin seitdem in therapeutischer Behandlung. Und das hilft auf jeden Fall, diese Zwänge einzudämmen. Und da habe ich gemerkt, da habe ich das auch so richtig für mich erstmal begriffen, dass ich ein Problem habe und dass das nicht normal ist.
Und hat dir die Therapie jetzt geholfen oder denkst du nur einfach anders darüber nach?
Nee, das hilft schon. Also eine Verhaltenstherapie ist wahnsinnig effektiv gegen Zwänge, hilft in sehr, sehr vielen Fällen und mir hilft das auch. Es ist eine Krankheit, die sehr, sehr schwer komplett zurückzudrängen ist. Also da muss man vorsichtig sein, ob man da jemals komplett von geheilt ist, weil man hat einfach so ein Denken im Kopf, das ist wie eine Art Virus, der die Gedanken befällt. Und das ist schwierig, aber es hilft auf jeden Fall, damit besser zu leben.
Und Medikamente kannst du dagegen nicht nehmen?
Es gibt Medikamente, also es sind im Grunde dieselben Medikamente wie gegen Depressionen in den meisten Fällen, aber ich bin da vorsichtig. Also ich glaube, man muss sein Verhalten ändern und Medikamente können das unterstützen. Es gibt Fälle, wo das hilfreich ist und das sollte man halt mit einem Experten besprechen, aber ich mache das nicht.
Du hast ja auch gesagt, du hast einen Kontrollzwang. Was in deiner Wohnung würde denn vielleicht das verraten?
Also mein Ziel ist es, mich nie von meinen Zwängen einschränken zu lassen. Und am liebsten wäre es meinen Zwängen, wenn ich gar keinen Herd hätte und nichts, was anbrennen könnte und auf keinen Fall eine Zigarette rauchen würde, die vielleicht dann doch noch an ist und so weiter. Und das mag ich nie. Also das ist der erste Schritt so in die Vereinsamung, wenn man aufhört, Dinge zu machen, nur weil man Angst hat, dass was schief gehen könnte. Aber ich hatte mal eine Zeit lang einen Wasserkessel, einen ganz alten Wasserkessel, weil wenn ich aus dem Haus gegangen bin, musste ich dann nicht mehr den Herd kontrollieren und den Wasserkocher, ob die beide wirklich aus sind, sondern einfach nur auf den Herd schauen, weil da stand dieser Wasserkessel da schon drauf. Ne? Ich habe mir so ein bisschen Zeit erspart beim Rausgehen, weil das war für mich manchmal auch schwierig. Und das wäre so ein Zeichen gewesen, dann hätten wahrscheinlich die meisten aber nicht erkannt von außen, dass das jetzt ein Zeichen ist von Zwang, dass ich einen alten Oma-Wasserkessel habe.
Du beschreibst etwas in deinem Buch als magisches Denken, also dass du viele Dinge so an so Zeichen oder Zahlen knüpfst. Kannst du darauf nochmal genauer eingehen?
Ja klar, also magisches Denken ist was ganz, ganz Verbreitetes. Das kennt fast jeder. Ich nehme mal zwei Beispiele, die fast jeder kennt. Das ist so kleine Wetten mit sich abschließen. Wenn die nächsten drei Ampeln auf grün springen, dann bekomme ich den Job. Oder sowas wie auf Holz klopfen, wenn man irgendwie einen unschönen Gedanken geäußert hat. Also man versucht, diesen Gedanken zu neutralisieren, indem man irgendwie eine Tat macht. Und es gibt wahnsinnig viele Leute, die ungern am Freitag den 13. heiraten würden. Ein bisschen Aberglaube oder wenn man irgendwie so kleine Wetten mit sich selbst abschließt. Aber bei Zwangskranken wird das mehr und mehr und mehr. Also es ufert dann
aus. Ja, wie war das bei dir?
Bei mir, ich habe das relativ gut im Griff. Ich muss mich immer, ich zwinge mich immer dazu, Dinge zu machen, die mir nicht so ganz behagen. Also ich mache dann auch was am Freitag, den 13. ganz besonders extra dann, um mich so ein bisschen zu ärgern. Wenn ich merke, ich hätte da lieber eine gerade oder eine ungerade Zahl, mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Also ich habe das mittlerweile ganz gut im Kopf, aber das war mal im Griff, Entschuldigung, aber das war mal schlimmer. Also es war so, dass das immer so der Zwang mir gesagt hat, wenn du das jetzt kaufst, dann passiert was. Oder wenn du das machst, dann geschieht da ein Unglück. Und man wusste, das ist Quatsch. Aber so ein bisschen wie die Leute, die am Freitag den 13. nicht heiraten wollen, hat man so gedacht, ja, aber ich lasse es da doch lieber sein. Nicht, dass da doch noch irgendwie was dran ist.
Wann hast denn du beschlossen, so die Krankheit so mit Humor zu nehmen? Ich meine, dein Buchtitel, Für mich soll es Neurosen regnen. Du bist auch Gag-Autor. Es lässt ja vermuten, dass du da über deine Zwangsstörungen schon sehr unterhaltsam schreibst.
Ja, generell. Also das ist, glaube ich, was ich immer habe. Also also Humor hilft, also wenn man den Humor verliert, dann hat man halt gar nichts mehr. Ne? Also ich glaube, in jeder Situation ist es irgendwie hilfreich, auch immer ein bisschen Witz und Humor in der Handtasche zu haben. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann gibt es da auch ein paar lustige Stellen. Also ich kann das schlecht so komplett ernst schreiben. Dafür bin ich zu sehr Gagschreiber und verdiene mit Humor mein Geld, als dass ich jetzt ein Buch so ganz stocktrocken runterschreiben könnte.
Ihr habt Peter Wittkamp gehört, mit ihm habe ich über seine Zwänge geredet. Und er sagt, meine Zwänge sind sehr stark, aber nie so stark, dass ich nicht über sie lachen möchte. Dieses Jahr hat Peter sein Buch veröffentlicht, Für mich soll's Neurosen regnen.
Deutschlandfunk Nova.
Also ein bisschen irre sind wir doch irgendwie alle, oder? Ich bin jetzt zwar so ein Kind der Öffis, aber ich muss zugeben, ich finde es schon so ziemlich older, Griffe anzufassen. Und manchmal mache ich auch mit dem Knie den Türknopf auf, damit ich den nicht mit meinen Händen anfassen muss und drücken muss. Und so mit Straßensachen auf mein Bett setzen, wenn ich weiß, die Person war in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das feiere ich jetzt auch nicht so. Christina Fisser, die ist Sozialpsychologin. Christina, sag mal, welche Macke hast du denn?
Ja, also ich glaube, jeder hat da so die ein oder andere kleinere oder größere Macke. Also das mit der Hygiene habe ich tatsächlich nicht so stark ausgeprägt. Was ja auch viele kennen, ist zum Beispiel, wenn die Toilettenpapierrolle falsch rumhängt. Also das ist zum Beispiel sowas, das mache ich, egal wo ich bin, muss ich das verändern irgendwie. Die muss immer nach vorne hängen. Aber das finde ich jetzt, damit kann man gut leben irgendwie.
Was beobachtest du da so bei anderen? Also was sind so Macken, die Leute häufig haben?
Also das mit den Öffis, das habe ich schon öfter gehört tatsächlich. Und das ist ja auch tatsächlich jetzt in der Erkältungszeit auch wirklich ein Thema.
Sag ich doch.
Was schon auch berechtigt ist teilweise, aber halt bloß bis zu einem bestimmten Grad, würde ich sagen. Aber es gibt total unterschiedliche Macken. Also manche, eine Freundin von mir zum Beispiel, die ist einfach total chipsüchtig. Also die bezeichnet sich auch als so. Und ich glaube, das kennen auch viele, dass man dann irgendwie einfach nicht mehr aufhören kann oder Schokolade oder so. Und da kann man sich ja auch schon fragen, wo ist da eigentlich die Grenze von einer Macke hin zu einer wirklichen psychischen Auffälligkeit eigentlich.
Um ehrlich zu sein, sehe ich dann noch nicht mal so groß die Macke, weil ich so denken würde, naja, das ist dann, weiß ich nicht, halt die Zuckerindustrie, sowas macht dann süchtig, dann stopft man sich das so rein. Mhm. Oder wo könnte denn da jetzt die Macke liegen?
Naja, also ich glaube, eine Macke fängt eigentlich immer dann an, wenn es einen stört oder wenn man so eigentlich das gerne lassen würde und so der Kopf sagt, das ist doch eigentlich Quatsch, also so wie bei deiner Hygiene-Sache da, wo man sich vielleicht sagt, naja, also ich werde jetzt davon nicht sterben, wenn der auf meinem Bett sitzt oder wenn ich die Tüte Chips esse, aber ich würde es einfach gerne lassen und ich würde einfach gerne da mich verändern, aber kann es irgendwie nicht. Also es ist wie so ein kleiner Zwang so ein bisschen, wobei man da ein bisschen aufpassen muss, weil Zwang ist natürlich schon einfach ein hartes Wort. Also das würde ich sagen, da fängt so eine Macke an, aber die ist ja auch irgendwie liebenswürdig oft. Also eine Macke ist ja nicht immer nur negativ.
Und wie definiert sich dann Zwang in Abgrenzung dazu?
Ja, also Zwang, also jetzt im engeren Sinne eine Zwangsstörung, ist ja wirklich eine psychische Erkrankung und die ist ganz klar abgegrenzt. Zum einen gibt es so eine zeitliche Komponente, also wenn es mal ist oder immer mal wieder, dann ist es erstmal noch gar nicht auffällig. Aber wenn es so am Stück wirklich über eine längere Zeit hinweg andauert und vor allem einen großen Leidensdruck auslöst, dann fällt es schon in die Kategorie Zwang.
Was wäre denn ein großer Leidensdruck? Also ich sag mal, wenn ich Leuten sage, setz dich nicht bitte nicht da auf mein Bett, dann denke ich auch, oh, es wäre, also ich habe da auch einen gewissen Leidensdruck, weil ich mich dann auch nicht so super cool in so einer Situation fühle, sondern denke, oh Mann, ey, ich habe so eine Macke.
Naja, also bei zwangsgestörten Patienten, also bei Patienten, geht es tatsächlich noch einen Schritt weiter. Die würden dann irgendwann mal das Vermeiden anfangen. Also das heißt, die würden gar nicht erst jemanden einladen, weil es vielleicht potenziell sein könnte, dass der mit den Öffis gefahren ist und dann irgendwo hinfasst oder sich hinsetzt, wo man das nicht möchte. Also es ist tatsächlich noch mal so einige Stufen schwergradiger, dass man dann also wirklich das Vermeiden auch anfängt.
Wie kriegst du in einer Therapiesitzung raus, ob so eine Sache noch im Rahmen ist, sage ich mal, oder schon so unter Kategorie psychische Störung fällt?
Also bei uns in der Psychotherapie, da ist es so, dass wir nicht in einer Stunde das schon als gesicherte Diagnose erfassen müssen, sondern wir haben eigentlich relativ lange Zeit, nämlich 5 Stunden ungefähr, also so Probesitzungen, und da wird auch die Diagnostik gemacht. Und letztendlich ist es bei uns, bei der Diagnosestellung, eigentlich bei jeder psychischen Diagnose so, dass man so eine Art Fragekatalog abhaken kann oder so eine Checkliste und guckt, gibt es denn einen Leidensdruck zum Beispiel, sind die Diagnosekriterien erfüllt, und die sind natürlich bei jeder psychischen Erkrankung auch ein bisschen anders.
Bei so Macken wie, ich fasse nicht die Haltestange in der U-Bahn an, was kann ich denn da machen, um das in den Griff zu bekommen?
Naja, also wenn einen das sehr, sehr stört, also manche sagen ja, ach, dann fahre ich einfach keine U-Bahn mehr, dann hat sich das Problem ja gelöst. Aber wenn man auf die U-Bahn angewiesen ist und ja, sich da auch ab und zu anhalten muss, dann würde ich schon empfehlen, auch so ein bisschen sich damit zu konfrontieren. Also das auch ein Stück weit ja auszuhalten in dem Moment, kann man einfach das mal ausprobieren und dann sich überwinden. Also das Schlimmste sozusagen aus psychotherapeutischer Sicht ist, immer weiter zu vermeiden und vermeiden und vermeiden. Und dann wird die Angst immer stärker eigentlich, dass man sich doch irgendwo anstecken könnte. Weil wenn man U-Bahn fährt, dann muss man sich ja irgendwo kommt man in Berührung mit irgendwelchen Keimen. Und das ist ja auch ganz normal erstmal.
Also wenn ich jetzt nicht die Haltestange in der U-Bahn anfassen möchte, weil ich mich davor irgendwie ekel, dann ist es noch im Rahmen, das ist so eine Macke. Aber wenn ich jetzt einfach komplett darauf verzichte, U-Bahn zu fahren, dann wäre das schon ein echter Zwang.
Ja, solange es mir auch einen Leidensdruck macht. Weil also ich kenne zum Beispiel auch ganz viele Freunde auch und Bekannte, die sagen, sie fahren jetzt keine U-Bahn mehr. Das ist irgendwie, möchten sie nicht mehr. Und solange das machbar ist und irgendwie vereinbar mit dem Gewissen vielleicht auch ist, umwelttechnisch, ist es ja gar kein Problem. Also das heißt, der Leidensdruck an sich ist schon ein wichtiger Faktor, um das abzugrenzen, ab wann beginnt wirklich eine psychische Auffälligkeit. Aber es ist tatsächlich ein fließender Übergang. Also es ist kein Sprung, sondern eher ein fließender Übergang von so einer Zwanghaftigkeit hin zu einem wirklich ausgewachsenen Zwang.
Ist es überhaupt realistisch, dass manche Menschen so gar keinen Tick oder eine Macke haben?
Ja, also ich glaube, nichts ist unmöglich, aber ich bezweifle das ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der keine Macke hat. Also ich glaube, es gehört irgendwie dazu und das finde ich auch irgendwie schön, dass nicht alle so gleich sind und so glatt sind vielleicht auch, sondern dass jeder da so seine Dinge hat. Und es ist ja auch irgendwie die Kunst, so diese kleinen Macken und kleinen Unebenheiten an sich irgendwie vielleicht auch akzeptieren zu lernen und gar nicht zu problematisieren.
Überspitzt formuliert, würdest du dann sagen, dass so ein Tick, eine Macke, einen Spleen zu haben, das normal ist?
Ja, das würde ich tatsächlich. Also ich finde, es ist normal, nicht normal zu sein. Würde ich sagen. Und es gibt ja auch so ein schönes Zitat, das fand ich total schön, das ist mir mal so über den Weg gelaufen. Das heißt, je größer der Dachschaden, desto freier der Blick auf die Sterne. Und ich finde, das trifft es irgendwie total. Ja, dass es auch irgendwie positiv sein kann, wenn man so einen kleinen Dachschaden hat.
Sozialpsychologin Christina Fisser nimmt es mit Humor. Ich nehme aber aus dem Gespräch mit, wer Ticks bei sich erkennt, beobachten und wenn es anfängt, einen zu belasten, sich doch einfach mal durchchecken lassen. Und Psychotherapie übernehmen ja zum Glück auch die Krankenkassen.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben hier heute mit euch über Neurosen gesprochen und auch über Zwänge und haben so ein bisschen gelernt, dass es auch ganz schön schnell krankhaft werden kann. Und dann gibt es ja aber noch diese andere Kategorie, also so kleine Angewohnheiten, die jede oder jeder von uns vielleicht hat. Und das hat jetzt erstmal auch gar nicht so schlimme Auswirkungen. Ich rede von Spleens. Der Christian Brandes, also vielleicht kennt ihr den unter Schlecki Silberstein, ist beim Bohemian Browser Ballett und er ist auch Autor des Buchs Ich kann keine Wurstzipfel essen und 999 weitere seltsame Angewohnheiten. Und er sammelt Spleens, auch auf seinem Blog. Und wir haben mit ihm erstmal darüber gesprochen, was denn genau ein Spleen ist.
Na, was ich faszinierend finde, ist ja, das sind ja alles so Anomalien, beziehungsweise alles Dinge, die Menschen zwar in sich tragen, aber sie würden es nie zugeben. Deswegen hat der Blog auch nur deshalb funktioniert, weil man den Leuten eine gewisse Anonymität gewährleistet hat. Und viele Leute denken sich insgeheim, bin ich eigentlich noch zu retten oder bin ich komisch oder bin ich verrückt? Und eben dieses Projekt hat eben dadurch, dass man beitragen konnte, ja, ich kenne diesen Spleen auch, den Leuten geholfen, indem sie festgestellt haben, ich bin auch nur so genauso verrückt wie alle anderen eigentlich auch.
Und rausgekommen ist dann eine riesige Auswahl von Spleens. Dabei hat Christian auch so seine Favoriten.
Mein persönlicher Lieblingsspleen ist immer noch der, dass Leute, wenn sie ihre Putzkraft erwarten, vorher nochmal alles so dermaßen sauber lecken, in der Hoffnung, dass eben die Putzkraft nicht denkt, was lebt denn da für eine Sau.
Ja, und Christian hat durch seinen Blog natürlich auch eine gute Übersicht darüber bekommen, welche Spleens so besonders häufig sind und trenden. Die Duschgel-Schnüffler.
Na, am allerweitesten verbreitet ist der Spleen, dass Menschen, wenn sie einkaufen gehen, im Supermarkt sind, dass sie niemals, kein Mensch wählt das allererste Duschgel in der Reihe, sondern man wählt immer eins von weiter hinten, weil alle denken, an dem allerersten hat schon jemand mit seiner Nase dran rumgerochen.
Oh Gott, ich mach das auch. Und jetzt fällt mir gerade auf, wahrscheinlich, wenn dann jeder immer an den hinteren Reihen schnüffelt, dann ist das alles ganz egal. Oh Gott, naja, es gibt aber auch noch so richtig verrückte Spleens.
Sehr, sehr viele Leute haben beigetragen, dass sie selbst noch im hohen Erwachsenenalter mit Anlauf aufs Bett springen, weil sie immer noch fürchten, dass irgendein Monster unterm Bett nach ihren Knöcheln greift. Das fand ich sehr süß und interessant. Fand ich zumindest einen Beitrag. Das war eine Person, die gerne in ihren eigenen Vorgarten gekackt hat, damit irgendwelche Einbrecher vermuten, da gibt es einen sehr großen Hund in dem Haus.
Ja, okay. Also Christian Brandes alias Schlecki Silberstein hat selbst übrigens den Spleen, sich die Nasenhaare so aus der Nase zu reißen. Immer und immer wieder. Das hat er uns gesteckt. Ja, auch okay. Kann man machen. Heute wurde also mal wieder bestätigt, so richtig normal ist keiner von uns. Und was ist denn überhaupt normal, oder? Das ist doch eine schöne Erkenntnis, um ins neue Jahr zu starten. Mein Name ist Charlene Rogal und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Oder sehen wir uns vielleicht beim Deutschlandfunk Nova Podcast Festival am 6. Februar. Tickets schießt ihr auf podcastfestival.de. Jetzt aber bis 2020 dann. Passt schön auf oder übertreibt's, wie ihr mögt.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.